meine Frau hatte danach so eine tolle Hebamme auf Station. Ich will auch überhaupt nicht Krankenhäuser dissen und so. Es war nur in dem Moment, haben wir einfach so 100% das andere Spektrum erlebt. Also wir haben quasi den Clash erlebt von so dieses ganz übertriebene Kräuterhexen-anthroposophische
Streicheln. Ja, und dann bist du auf einmal in so einem steril medizinischen genau, Raum, wo alle auch noch so, ja, genau, ach so, dann, interessiert sie das jetzt nicht. Ich muss jetzt leider auch wieder gehen.
So ist es, genau so ist es. Und die war natürlich auch gestresst und die fand natürlich, also hey, wenn ich mir vorstelle, mein Job ist es, irgendwie das, was im Geburtshaus schiefläuft, wieder fixen zu müssen, während gerade drei Frauen gleichzeitig ein Kind kriegen, wäre ich vielleicht auch angepisst gewesen.
Los geht's! Hoppe, hoppe, Salter. Hoppe, hoppe, Salter.
So ist gut jetzt, jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe, hoppe, Scheitern.
Hey Gerrit, herzlich willkommen bei Hoppe Hoppe Scheitern. Du hast eine Tochter oder ihr?
Richtig,
die ist
ja.
Drei,
wir
ne?
haben eine Tochter. Genau, die ist jetzt im Mai 3 geworden und ganz stolz drauf.
Ja, so geil, wenn das Alter noch so ein dickes Ding ist für die, ne?
Ja, die sucht jetzt immer auf Nummernschildern die 3 und schreit immer, ich habe meine 3 gefunden, ich habe meine 3 gefunden. Das ist richtig happy, ja.
Ja, geil. Und dann geht es die ganze Zeit nur darum, wann sie endlich 4 werden.
Ja, das, die ist auch frisch 3, die ist noch im Rausch, die ist noch high von 3 und die Gier nach 4 kommt noch.
Okay, geil. Hey, Gerrit, du wohnst oder du lebst mit deiner Frau wahrscheinlich zusammen, ganz klassisch.
Richtig.
Was macht ihr beruflich?
Ganz klassisch. No hate, aber wir sind beides LehrerInnen.
Cool.
Ja.
Cool, aber ich find ehrlich gesagt wirklich, ich hasse ja Lehrer eigentlich, aber
ich
stelle mir das trotzdem einen schönen Beruf vor für Menschen, die das auch wirklich gerne machen.
Ja, wenn du also jeden Tag einmal was zu lachen haben willst, ist es ein geiler Job. Man muss natürlich auch mal bereit sein, auch über Dummheit zu lachen. Aber es ist auch einfach geil, mit Kindern und Jugendlichen zu tun zu haben,
also
weil die die Welt
halt
ganz anders sehen.
Voll.
Voll, ja.
Ich glaub,
aber es ist auch ein krass stressiger Job, ja.
Ja, aber ich denke mir irgendwie so, jeder Job, glaube ich, ist auf seine Art wahrscheinlich irgendwie
so ist
stressig.
So ist
ne?
es, ja.
Also, genau.
Nur wenn ich in die Bank gehe, oh, irgendwie, weil ich kurz eine halbe Stunde Zeit habe und ich gehe kurz neben unserer Schule in die Bank, dann stehen sie da in der leeren Filiale mit einer Kaffeetasse in der Hand und sagen, na, haben wir schon wieder Ferien? Und ich denke so, Alter.
Aber ist doch voll lustig.
Ja, ist mega lustig. Ist mega lustig, weil das habe ich noch nie gehört, den Spruch.
Aber
ja.
Soll ich dir mal sagen, ich glaube, dass ganz, ganz viele Lehrer einen Fehler machen. Und zwar sind die, glaube ich, irgendwann so frustriert und verlieren, die Dinge mit Humor zu nehmen und vergessen auch, dass sie selber halt auch mal so Idioten waren, irgendwie, in Anführungszeichen.
Das ist voll wichtig, sich immer wieder klarzumachen, so, hey, hätte ich damals meine eigenen Hausaufgaben gemacht? Wahrscheinlich nicht in Klasse 9.
Und ich habe das Gefühl, dass ganz viele Lehrer das vergessen und dann Kindern irgendwie nicht mehr cool begegnen können. Und dann irgendwie die Begegnung auf so einer weirden Ebene ist, dass dann irgendwie nur noch so Antipathie von beiden Seiten herrscht. Ne? Und ich glaube, wenn man das echt schafft, ein cooler Lehrer zu sein und sich auch immer wieder hineinzufühlen, wie war ich damals in einem Alter? Oder ich meine, gerade Teenager, ey, die sind irgendwie fuck, die Leute. Die sind voll am Arsch. Die haben Hormonstruggle as fuck. Die müssen viel zu früh aufstehen. Die werden gerade erwachsene Menschen. Also ich weiß ja, Teenager war einfach Horror. Und ich finde, dann brauchst du doch irgendwie Lehrer, die sagen, ey, I feel you, Digga.
Voll. Und es ist ja auch, also, das ist ja auch einfach das Alter, die müssen sich auch ein bisschen an uns abarbeiten. Die müssen auch die Sachen geil finden, wo ich sage, das ist doch keine Musik. Also, Leute, was hört ihr denn?
Ja.
Also früher hat man noch den Teufel angebetet und jetzt, was macht ihr denn jetzt so? Aber
ja, aber das ist alles auf einer coolen Buddy-Ebene, finde ich schon auch, weil ich glaube, sonst holst du die Leute irgendwie nicht ab.
Genau, ja. Also ich versuche denen mit Respekt zu begegnen und dann kriegt man es meistens auch zurück. Aber natürlich habe ich auch manchmal so richtige Konflikte, wo ich denke, oh du Arschloch. Aber
was war so dein schlimmster Lehrerkonflikt bis jetzt? Wo du dir echt dachtest, du
mein schlimmster Konflikt?
Wichser, ja.
Jetzt so ist aus dem Stegreif. Das ist nicht so, dass ich es nie habe. Ich habe so viele Konflikte, wo ich denke, ey, du kleiner Bastard. Es ist nicht gegen mich, aber wenn ich zum Beispiel, wenn meine SchülerInnen mich googeln, dann finden die das hier vielleicht. Naja, egal. Also letztens hat ein Junge aus meiner Klasse, der so voll der Bully ist, hat einem anderen Jungen auf den Nacken gehauen, sodass der geheult hat. Und dann hat er als Rechtfertigung nachher gemeint, das war in der Jungsumkleide, hat er gemeint, ey, wenn du jetzt heulst, dann bist du in der falschen Umkleide. Da bin ich voll ausgerastet. Also ich finde so, also dieser Sexismus und dieses, dass ein Junge gerade Schmerzen hat und weint und dann auch noch so
beleidigt wird noch.
Gedemütigt wird.
Ja.
Wobei, also ich meine, ein Mädchen zu sein ist ja eigentlich keine Demütigung, aber in unserem Rollenverständnis, in dem wir immer noch alle irgendwie aufwachsen, ist das für einen Jungen in dem Alter, wo er gerade so gar nicht weiß, so werde ich jetzt überhaupt noch ein Mann, wann kommen die ersten Bartstoppeln und keine Ahnung was. Und dann wird man auch noch als Mädchen bezeichnet, wenn man weint, dann hat wieder einer dazu beigetragen, dass das, der Junge ein bisschen mehr toxische Männlichkeit in sich hat. Da werde ich richtig sauer. Also ich werde sauer, wenn es gegen die Schwächeren geht. Und ich werde nicht sauer, wenn es gegen mich geht. Also ich sitze immer am längeren Hebel, weißt
du?
Also,
ja, und du bist erwachsen, weißt du? Und ich finde das auch total weird. Mhm. Ich hatte oft das Gefühl in meiner Schulzeit zum Beispiel, also ich hatte ja immer Konflikte mit Lehrern. Also ich meine, ich wurde von der Schule geschmissen mit 15. Mhm. Und ich war auch echt rotzfrech, aber einfach auch berechtigt, finde ich, weil die mir teilweise so blöd kamen und so, wo ich mir dachte, was seid ihr für schlechte Pädagogen so? Also das ist so, wieso schafft ihr es nicht, mich jetzt gerade irgendwie so cooler abzuholen und fühlt euch dann so getriggert von einem Kind irgendwie, ne? Und da würde ich halt schon erwarten, wie du, dass man halt sagt so, ey, ist das halt ein Kind oder ein Teenager, da stehe ich halt drüber. Also die probieren halt ihre Grenzen aus. Aber zum Thema Heulen, ich finde das allgemein ganz krass, auch manchmal zu beobachten, wie viele Menschen echt ein Problem damit haben, wenn Kinder ihre Gefühle zeigen. Mhm. Und auch bei Kindern, wenn die weinen, auch also bei wirklich kleinen Kindern. Ich hatte jetzt auch im Urlaub, da hat ein kleiner geweint und der war halt irgendwie 3. Und die Eltern meinten dann irgendwann zu ihm, jetzt hör auf zum Weinen, die Leute schauen schon und die lachen dich alle aus. Und da dachte ich mir auch in dem Moment,
ich kenne das auch leider von mir.
Das geht gar nicht. Also,
ja. Ich kenne das von mir, dass ich auch so erzogen worden bin, dass man Kinder halt nicht hört, sondern nur sieht und so. Und ich habe so ganz viel das Bedürfnis auch irgendwie, wir pennen in einem Hotel und die Wände sind dünn und ich denke so, oh bitte schrei nicht. Wenn man immer so denkt, vielleicht weil ich früher selber auch Eltern ganz schön gejudged habe, irgendwie mal hat Pädagogik studiert und Psychologie und alles mögliche und dann sitzt man in der Bahn und denkt so, Alter, kriegt dein Kind in den Griff. Jetzt habe ich dann selber ein Kind, was ein bisschen herausfordernder war und ich denke so, oh, so viel ist einfach auch Umstände, Charakter, Biografie und einfach wie die Nacht gelaufen ist.
Voll.
Also da können Eltern alles richtig machen und du hast nachher trotzdem ein Kind, was die Bahn zusammenschreit.
Um darauf mal zu kommen, also ich habe ein bisschen zum Briefing bekommen über euch und ihr hattet, glaube ich, eine ziemlich traumatische Geburt.
Ja.
Vielleicht magst du da mal so einstellen, danach ja auch ein Schreikind.
Mhm.
Vielleicht magst du mal mit...
Genau, ja, ich habe jetzt nochmal gegoogelt und gelernt, dass man da heute Regulationsstörung zu sagt.
Ja.
Ja, also mal wieder Triggerwarnung für alle, die so dumm sind, den Podcast schwanger zu hören. wie war die Geburt? Die Geburt hat mich ziemlich erschüttert, muss ich sagen. Mhm. Also schwieriges Thema. Da kommen ganz schön komische Gefühle in mir hoch. Also
ganz kurz und vorab, also Schwangerschaft war cool bei euch.
Ja, easy. Also, Ich war auch eigentlich immer schon viel eher bereit für ein Kind und als meine Frau den Test gemacht hat, war ich nicht zu Hause. Dann kam ich nach Hause und die lag so komisch im Bett und hat so getan, als würde sie schlafen. Und dann lag da halt ein Geschenk irgendwie und da habe ich es ausgepackt, da war ein positiver Test. Und sie war nur so am Heulen, was sollen wir jetzt tun? Und ich habe gesagt, Alter, wie geil, wir kriegen ein Kind. Und
wie schön aber auch.
Und dann voll. Und einen Tag später hat sie schon so mit Kreislauf und Übelkeit zu kämpfen gehabt und wir dachten so, naja, nicht geil, aber ein gutes Zeichen. Mhm. Und dann sind wir zur Frauenärztin, haben der alles erzählt und die war so, und ich war noch, hey, wir gehen jetzt nächste Woche zur Frauenärztin und da hat sie mich nachher auch für gehatet, aber ich habe gesagt so, hey, und wir gucken einfach und wenn es nachher nicht ist, dann kann man halt nochmal und so weiter. Ich wollte so ein bisschen die Erwartung runterschrauben, war eine Woche lang aber voll so, ich werde Papa, krass, ich krieg einfach ein Kind, das ist mein Kind dann. Und ich war voll happy.
Krass, Mann, ich finde das so witzig, weil, also wenn ich mir die Reaktion von Alex nochmal so durch den Kopf gehen lasse, die waren einfach absolut gegenteilig, ne?
Mhm.
Der hat erstmal den Schwangerschaftstest in Frage gestellt.
Ja, ich weiß.
Geil. Und halt irgendwie so, ja, also der war nicht so, geil, ich werde jetzt Papa. Und ich war ehrlich gesagt auch im ersten Moment nicht so, geil, ich werde jetzt Mama. Ich war einfach nur so, okay, scheiße.
Mhm. Ja. Na, also ich glaube, für meine Frau war das auch so, das Ding erstmal so, oh Gott, was heißt das jetzt für uns? Und ich war einfach nur so, jetzt chill, wir gucken uns erstmal alles in Ruhe an. Und ich wollte so ganz cool tun, ne? Und dann war ich eine Woche lang so hyper, dann sind wir zum Frauenarzt. Und dann liegt da war ich zum ersten Mal beim Frauenarzt, gell, sie da diesen komischen Stuhl und dass da an der Decke ein Bild ist, dass man sich da irgendwie entspannt, während man da in einem rum untersucht wird. Und dann hat die Frauenärztin halt den Ultraschall gemacht und guckt so ganz lang und sagt nichts mehr. Und ich gucke auch für den Ultraschall und ich bin jetzt kein Mediziner, aber ich dachte so, ja, da müsste man doch jetzt eigentlich was sehen oder so. Ja. Ne? Und die Frauenärztin guckt einfach nur in diese schwarze Höhle und sagt so, ja, da ist nichts. Und meine Frau sagt, ja, was heißt das denn jetzt? Und dann sagt die Frauenärztin, ja, dann war es eine Fehleinnistung, dann müssen wir das jetzt ausschaben. Oder dann müssen wir es ausschaben lassen. Und das hat mich voll getroffen.
Mal, stopp,
also
das
hat mir voll den Boden weggezogen.
Klingt das jetzt nur so, oder war die auch unfassbar uneinfühlsam, diese Ärztin?
die ist eigentlich eine coole Frauenärztin. Da geht meine Schwiegermama, meine Frau gehen dahin, die sind alle voll happy mit der. Aber es war einfach so dieses so, das ist halt ihr Daily Business. Und wir saßen da halt einfach so als, oh mein Gott, das große Abenteuer beginnt. Und dann sagt die einfach so, das hat vielleicht nicht geklappt. Und dann stand ich nur da und ich habe 1000 Gedanken gleichzeitig gedacht und habe nur gemerkt, wie alles so aus meinem Kopf rausfließt. Und ich habe gesagt, ich muss mich hinsetzen. Und dann weiß ich nichts mehr. Ich bin einfach ohnmächtig geworden.
Wirklich?
Also dieser Satz, ich bin einfach ohnmächtig geworden davon.
Krass,
ich bin schon ein paar Mal im Leben ohnmächtig geworden, aber noch nie, weil ich mit einmal so krass Stress hatte. Naja, und dann hat die Frauenärztin gesagt, als ich wieder zu mir kam, ich lag da auf dem Boden, das war mir schon ganz peinlich, dann kriege ich die Cola und alle gucken auf mich und meine arme Frau liegt da halt da in ihrem Stuhl und muss halt voll mit den Tränen kämpfen, weil ich da irgendwie jetzt gerade so...
Du bist da kollabiert, irgendwie man sieht nichts
ja,
im Ultraschall,
ich
okay,
genau,
coole
genau.
Situation, toll.
Yeah, let's make this about me.
Ja, great.
Genau.
Wie in,
ja,
wie
genau.
In so einer bescheuerten Komödie.
Ja, richtig, richtig. Ja, es war auch dann so, dass die Frauenärztin hat dann gemerkt, oh, das war ein bisschen hart, ihr Satz. Die hat dann so ein bisschen beruhigend auf uns eingeredet und hat gemeint, der Zyklus kann ja auch ein bisschen durcheinander sein und wir warten jetzt einfach nochmal eine Woche ab und gucken, ob da was da ist. So. Und haben wir eine Woche gewartet und wenn meine Frau beim Frauenarzt angerufen hat und ihren Namen gesagt hat, bei der Frauenärztin, dann lachte die Empfangsdame schon, lacht sich mega kaputt und fragt halt, wie es ihrem Mann geht und so. Also da war ich so ein bisschen jetzt der Witz und... ich habe auch ein bisschen drüber lachen können, aber irgendwie hat es mich auch getroffen. Naja,
aber warum
hat es
dich getroffen?
Short.
Weil du irgendwie schockiert warst von deiner eigenen Reaktion oder wie krass
ich
das
ja, stresst? Genau.
Ja.
Ich habe gedacht, so, ich bin ready dafür, ich bin jetzt Papa und das allererste Mal beim allerersten Problem, also wirklich das allererste Problem, irgendwie 5 Tage nach positivem Test und ich kipp einfach um und ich dachte, das hat mich in meinem Selbstbild so ein bisschen ins Wanken gebracht.
Aber mal ganz blöd jetzt gefragt, ne? Aber denkt man sich dann als Mann, weil ich frage mich oft, was Männer denken? Denkt man sich dann so, ich bin irgendwie, ich bin Weichei oder ich bin Loser oder bin jetzt nicht stark genug,
ich
dass ich das
nicht
ertrage oder was geht in einem Männerkopf davor?
Also ich weiß nicht, was Männer denken, aber ich weiß, dass ich immer schon eher sensibler war und mein Leben lang, also so Sachen wie, hey, warum spielst du nicht draußen wie andere Jungs oder sowas, das war immer das Ding, ich habe halt mehr gelesen, gezeichnet, ich bin recht musikalisch, also irgendwie, ich war immer so ein bisschen so ein untypischer Junge, kein Fußball, keine Autos, diese ganzen Klischees habe ich nicht so erfüllt und ja, auch immer schon ein bisschen sensibler, aber trotzdem denke ich halt irgendwie, habe ich trotzdem in dem Moment auch gedacht, naja, aber jetzt da, wo es drauf ankam, wo du jetzt der Unterstützer sein musstest, also deine Frau
ja.
liegt da, komplett vulnerabel, du weißt ja, wie man so im Stuhl liegt. Und dann kipp ich einfach um. Das ist der Typ, der einfach nur den Job hatte, die Hand zu halten und sich die Sachen zu merken,
ja, aber
die meine Frau nicht merken kann.
Ich finde es eigentlich ja. total cool, dass du da so emotional bist und irgendwie halt eigentlich auch so viel fühlst. Ne? Weil wie oft ist es ja auch irgendwie, dass der Partner oder die Partnerin eher dann gar nichts damit anfangen kann und eher so ein bisschen belanglos ist. Und um dich kurz aufzubauen, diese Geschichte liebe
ja.
ich. Das sind Freunde von uns und er ist einfach... Es ist ein ganz, ganz tolles Paar. Die haben auch ein Kind, einen Sohn. Und er ist wirklich eine absolut coole Socke. Und die war mal im Frauenarzt. Und er hat sich immer extrem Mädchen gewünscht. Einfach auch aus dem Grund, der hat seinen Papa relativ früh verloren und wollte irgendwie, hatte da irgendwie auch so einfach so eine Angst, dass er, wenn er einen Sohn bekommt, dass es dann auch einfach irgendwie so, er hat da wahnsinnig drunter gelitten, ja. wollte aber eine Tochter. Und der Frauenarzt, männlich, sagt, die dachten, sie bekommen Mädchen und sagt beim zweiten Ultraschall, oh, das wird doch ein Junge. Und mein Kumpel ist heulend in der Frauenarztpraxis zusammengebrochen. Der hat so geweint, dass sie irgendwann meinten, dass er jetzt bitte gehen muss, weil das einfach
Geil.
Zu laut ist.
Okay.
Also, you're not alone.
Das ist voll
ja,
gut.
Ich glaube, manchmal erzählen vielleicht auch Leute so Geschichten nicht, weil sie sich halt irgendwie denken, so, okay, fuck, aber ich glaube, ey, das passiert öfter.
Aber dafür
als man
bin
denkt.
Ich hier. Ich erzähle heute die ganzen
das
peinlichen Geschichten.
Gut, finde ich das.
Ja, ja, also und dann habe ich halt so ein bisschen, ja, gut, dass du fragst eigentlich. Irgendwie habe ich schon an mir gezweifelt durch diese Erfahrung und das hat sich schon so ein bisschen mitgetragen, dass ich dachte, ey, unter Geburt bin ich an einem ganz anderen Stress ausgesetzt. Kann ich da überhaupt,
mithalten?
Blöd gesagt, mein Mann stehen in Anführungszeichen, ne? Und dann...
Oh Gott, das tut mir jetzt schon so leid, dass
es
dann
Schiss.
Auch mal so eine Horrorgeburt war, fuck.
Ja, und dann hatte ich echt so einfach so ein bisschen Schiss. Naja, wir haben uns dafür entschieden, nicht in der Klinik.
Okay, ganz kurz, aber ihr wart
eine
Woche später nochmal bei der Frauenärztin und dann meinte die,
ja,
ihr seid.
Offensichtlich war alles gut, weil ich habe jetzt eine 3-jährige Tochter.
Hey, how crazy!
Ja.
Wie weit war sie dann schwanger beim Ultraschall, als er was gesehen hat?
Ja, das war so ein bisschen, also der Zyklus war richtig zerhäckselt. Also meine Frau hat halt einfach, also wir haben gesagt, okay, wir lassen es drauf ankommen, die Pille abgesetzt und dann war es quasi scharfschützengewehrmäßig, einmal schießen und treffen.
Wow.
Und also sofort schwanger, einfach irgendwie 10 Jahre Pille genommen, einmal abgesetzt, sofort schwanger. Und der Zyklus war noch nicht so eingespielt durchs Absetzen. Und irgendwie, wir haben zurückgerechnet, für uns müsste schon Woche 8 gewesen sein nach Rechnung, aber irgendwie biologisch war sie dann erst in Woche 5 oder 6.
Ja, okay,
und genau in dieser Zeit.
Hat auch noch nicht wirklich was, deswegen.
Genau,
ja,
richtig.
Okay.
Und dann hat die Frauenärztin gesagt, kommen Sie nächste Woche wieder, das kann ja auch sein. Hat sie dann mit der Pille erfahren. Es kann ja auch sein, dass der Zyklus noch ein bisschen messed up ist und jetzt kommen Sie nächste Woche wieder. Und da war dann so ein ganz kleines Böhnchen.
Ach, Gott,
dann fragt die Frauenärztin, werden Sie auch ohnmächtig, wenn Sie gute Nachrichten bekommen? Und ich so, was? Ich bin aufgesprungen, guck mir den Ultraschall an, sehe das und dann habe ich schon gemerkt, scheiße, Beine und Hände kribbeln wieder.
Oh Gott.
Da habe ich schnell wieder hingelegt. Genau, naja.
Oh, so sweet.
Also offensichtlich war dann so meine Erfahrung mit Frauenärzten und Ärztinnen war so ein bisschen vorgezeichnet. Und wir hatten uns dann entschieden, in ein Geburtshaus zu gehen, was ich eigentlich mega cool finde. Also ich war immer so ein bisschen Anti-Anthroposophie und Anti-Globuli und das war für mich alles so Kräuterhexen und
ja.
So, ne? Kam ich nicht so mit klar. Aber in diesem Geburtshaus, das ist alles halt Hebammen geleitet. Und die haben uns halt ernst genommen, also uns beide. Mhm. Da hat niemand gelacht, wenn ich angerufen habe, weil ich jetzt der Typ bin, der ohnmächtig geworden bin, sondern die habe ich angeschaut und gefragt, ja, was sind deine Ängste und warum machst du dir Sorgen und so. Und wir haben uns da voll aufgehoben gefühlt. Plus, als dann Corona kam und im Geburtsvorbereitungskurs um uns rum alle irgendwie die Infos gekriegt haben, naja, also dann vielleicht dann am Schluss in der Austreibungsphase holen wir den Mann noch mit rein, aber die Frau muss die anderen 20 Stunden irgendwie allein sitzen, waren wir auch so froh, weil die im Geburtshaus haben gesagt, nee, also der Partner, die Partnerin, also wer auch immer die Gebärende begleitet, ist unsere wichtigste Ansprechperson und natürlich seid ihr die ganze Geburt zu zweit. Zumal im Geburtshaus man auch echt ziemlich lang, bis die Eröffnungswehen anfangen und so, ist man noch zu Hause. Man fährt wirklich nur runter, um das Kind zu gebären, ist 3 Stunden später wieder daheim. Also das war alles, wir haben gedacht, geil, hier sind wir richtig, alles ist super, alles ist cool. Und ich sage auch bis heute, das Geburtshaus war eine coole Sache. Dann gingen die Wehen los, eines Nachts im Mai. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich schaffe das schon, wir schaffen das schon. Meine Frau war auch guter Dinge. Die kam von Anfang an gleich alle 10 Minuten. Nachts um 2 ging es los und dann den Tag über haben wir alles Mögliche versucht und die Hebamme kam zu uns nach Hause und wir hatten auch noch die coole Hebamme, die wir uns so erhofft hatten. Da bist du nämlich von so einem Team begleitet und wir hatten die eine coole Junge, die uns den Geburtsvorbereitungskurs gemacht hat und die fanden wir einfach Hammer und ich habe noch gesagt zu ihr, ey, voll geil, wir haben jetzt die, das ist unsere Hebamme. Wir haben richtig gedacht, oh, alle Zeichen stehen für
voll
uns.
Gut.
Und dann sind wir da runtergefahren ins Geburtshaus und ich habe gestern zum ersten Mal nach 3 Jahren den Geburtsbericht wieder lesen können. Und dann war es irgendwie, es hat sich halt alles so ein bisschen verzögert oder es ging nicht vorwärts oder irgendwie.
Also Muttermund hat sich
schon
nicht
was
geöffnet,
passiert.
Aber nicht so.
Ja doch, es war so, es lief alles eigentlich perfekt. Und auch im Geburtsbericht steht immer, alles genau richtig und Gebärende hilft gut mit und Muttermund öffnet sich so weit, Herzschläge sind so. Sieht alles gut aus und dann in der Eröffnungsphase ist einfach irgendwie es nicht weitergegangen. Also mittlerweile war es 9 oder 10 Uhr abends. Meine Frau war voll am Ende. Ich habe die ganze Zeit versucht, sie zu stützen. Sie hing in der Badewanne, sie hat keine richtige Position mehr gefunden. Sie war einfach
fertig, richtig
schlapp und hat das auch gesagt, dass sie schlapp ist. Und das gehört natürlich dazu, zu den Phasen der Geburt, dass irgendwie kurz bevor es dann...
Ja, also du, ganz
richtig,
ehrlich, jedes Mal
Schritt
kurz
kommt,
bevor es
losgeht,
habe ich
hat.
Dann rausgeschrien, ich mache jetzt nicht mehr, ich bin jetzt müde.
Ja. Genau,
alles,
genau.
Ja, sorry,
und sie war auch an diesem Punkt,
ich kann nicht mehr.
Ja. Und da hat die Hebamme auch gesagt, du musst jetzt mit deinem Kind über diesen Punkt rüber, weil das ist jetzt der Zeichen, dass es gleich zu Ende ist. So.
Tamaris. Wisst ihr, Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, Männer gehen und kommen, Freunde kommen und gehen, aber Tamaris bleibt, denn Tamaris ist ein fester und starker Begleiter für uns Frauen. Und wisst ihr was, was das Schönste ist? In jedem Alter, nicht nur für junge Frauen, auch für alte Frauen, ist es eine Lebensbegleiterin vom ganz anderen Stern und für die verschiedensten Momente. Bei Tamaris findet ihr Sachen für den Alltag, einfach so zum Leben. Ihr findet aber auch Sachen für ganz besondere Tage, wenn ihr mal Geburtstag habt, wenn Weihnachten vor der Tür steht oder Ostern, habt ihr da irgendwie mit Tamaris einfach einen treuen Begleiter, wie schon gesagt.
Ich habe mir jetzt auch ein paar Botten bestellt, so schöne Ballerinas und Silber, finde ich total cool, habe ich richtig Bock drauf und so weiter. Könnt ihr Casual Style aber auch machen. Es gibt vielfältige Sneaker im Angebot, es gibt geile Angebote allgemein und nicht nur Schuhe, sondern es gibt auch Bekleidung, Accessoires, Parfums und vieles, vieles mehr. Wenn ihr Bock habt, euch mal ein bisschen was zu gönnen, der Frühling ist jetzt quasi da, da kann man sich auch mal ein paar neue Teile rauslassen, um geil durch den Frühling zu marschieren, dann geht doch einfach auf tamaris.com und spart mit dem Code HOPPE15, Hoppe groß geschrieben, 15, 15%, ist das nicht geil? Der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hört. Also checkt das mal ab und alle weiteren Infos und den Code und so weiter findet ihr wie immer in den Shownotes. Tamaris.
Werbung Ende. Und das war alles noch cool, aber irgendwann, und das ist so ein Moment, der mir immer wieder dann so, der mich immer wieder nachts so eingeholt hat, irgendwann hat sich ihre Stimme halt so verändert und ich habe gemerkt, die kann gerade wirklich nicht mehr. Okay. Also irgendwie, die wurde ganz schwach und ganz leise und hat gesagt, ich glaube, ich kann das nicht mehr. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, das entgleitet uns gerade. Und dann, und das Kind kam einfach nicht raus, es war einfach, der Kopf war noch nicht mal draußen, der Kopf versuchte immer rauszukommen, es passierte nichts. Und jetzt nochmal Trigger-Warnung. Meine Frau sprang plötzlich auf und das Kind wurde in einem Stück auf einmal geboren. Komplett, also ohne Pause, ohne alles. Das ganze Kind kam auf einmal raus und war da. Und in dem Moment weiß ich, also es war einfach nur leise. Also sie hat noch geschrien, das Kind war da, es war einfach still. Ich habe, glaube ich, nur noch so ein Rauschen gehört.
Für dich.
Wir gucken dieses Wasser rein. Ja, es war komplett still für mich. Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwer was gesagt hat. Es war einfach so, sie sprang auf, also wie so ein...
Wie crazy.
Also, sorry, wenn du das hörst, Schatz, aber wie so ein, wie in diesen Tierdokus, wenn die Gnus durch den Fluss laufen,
ja,
und eins wird vom Krokodil gepackt und das strampelt so und kämpft sich so aus dem Wasser
in
raus.
In der Wanne oder wo war das?
Und ich habe versucht,
das?
Sie zu...
Bitte? War das in der Badewanne noch?
Es war in der Badewanne, ja. Und ich, die Hebamme schreit nur irgendwie, halt sie fest oder irgendwie, stopp. Und ich springe auf und drücke meine Frau wieder zurück. Und dann lag halt einfach dieses perfekte Wesen unter Wasser und starrt mich an. Und die Hebamme hat versucht noch, wir nennen sie Bam Bam, das ist der Spitzname, Bam Bam zu halten. Und er sagt nur zu mir so, nimm sie mal, weil meine Frau ja aufgesprungen war.
Also das
und
Baby.
Ist die Nabelschnur nicht...
Ja, genau.
Und das Baby war noch im Wasser und die Nabelschnur ist ja nicht ewig lang. So. Und,
Alter, ich hab mir gerade die Hände vor das Gesicht, das ist einfach so...
Ja. Und dann hab ich sie genommen und ich weiß wirklich, es war das ist wirklich der Moment, das war richtig krass. Also da habe ich sie einfach gehabt und ich habe nichts mehr gehört. Meine Frau sank so ganz langsam in die Badewanne zurück. Wir haben sie angeschaut und haben gesagt, krass, die hat alle Finger. Und diese schwarzen Augen gucken uns an, ganz ruhig. Und dann fing sie an zu schreien. Und Bam Bam. Und wir haben sie einfach nur gehalten und haben voll geheult. Und ich habe immer nur gesagt, es war gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Wo hatte ich so Angst? Das ist das, also ich war so richtig happy und glücklich.
So erleichtert und wahrscheinlich auch einfach, dass es einfach, ne?
Voll,
dass
ja, voll. Ist. Ich dachte die ganze Zeit so, wovor hatte ich
dass
eigentlich,
deine Frau erlöst, so Angst? Du auch irgendwie, ne?
Genau, richtig. Sie, voll. Und einfach so dieses, du bist nicht ohnmächtig geworden, du hast deine Frau die ganze Zeit unterstützt. Und sie hat auch nachher gesagt, dass sie das ohne mich gar nicht geschafft hätte und dass sie die ganze Geburt bis heute, also sie nimmt die Geburt rückblickend viel schöner wahr als ich. Für sie war das der krasseste Team-Effort, den wir beide zusammen gemacht haben. Und für sie war es so dieses Ding so, ohne mich hätte sie es nicht geschafft und sie hätte es nie anders vorstellen
aber, warte,
können.
Aber das war jetzt die Geburt, perfekt. Die ist jetzt hiermit beendet?
Nee.
Weil ich denke mir gerade, nee, das klingt nicht. Eigentlich nach einer guten, super Geburt eigentlich so.
Ja, und dann...
Das ist von außen betrachtet, ja.
Genau, also. Und dann sagt die Hebamme, wir müssen jetzt aus dem Wasser halt bald raus. Und ich gucke runter und das ganze Wasser ist irgendwie so braun. Und dann hat sie meine Frau, ich habe sie gestützt und wir haben das Kind gehalten und haben sie rübergeschleppt in so ein Bett. Und dann lag sie da und die Kleine hat sofort getrunken und das war irgendwie alles gut. Und dann haben uns die Hebammen langsam darauf vorbereitet, dass sie jetzt einen Krankenwagen gerufen haben, weil meine Frau also eine schlimmere Geburtsverletzung hat, die vor Ort nicht mehr gemacht werden kann.
Das habe ich jetzt gerade ehrlich gesagt nach der Geschichte halt auch schon befürchtet, wenn das Kind so... rauskommt,
genau.
Dass du halt wahrscheinlich einen Dammriss dritten Grades hast.
Ja, vierten.
Scheiße. Also das heißt, es tut mir leid, aber das ist,
glaube ich, die höchste Stufe.
Wenn der Anus quasi auch mitgerissen ist.
Genau, also es ist, war ziemlich viel betroffen und die Frauenärztin sprach in dem Zusammenhang auch davon, dass es so eine, also ich habe den Begriff nie mehr gehört und auch nicht mehr gegoogelt, aber sie sagte, dass man nennt, das Kind sei so gesprengt, also irgendwie, oder das sei so eine Sprenggeburt,
Okay, cool.
Kopf und Kind gleichzeitig. Wow. Naja, und dann lagen wir halt da und dieses Ding so, ich noch voll auf Glückshormone, meine Frau auch. Und dann sagen die, ja, also das muss im Krankenhaus gemacht werden. Ja. Und ich so, ja, dann gehen wir da ja morgen hin. Weil ich dachte immer so, wir fahren jetzt gleich nach Hause. Es ist doch jetzt alles vorbei. Wir fahren doch nach Hause jetzt. Nee, also die kommen jetzt schon. Und dann war so dieses Ding irgendwie, ich dachte so, fuck, okay, jetzt ist irgendwas richtig schief gelaufen. Also irgendwas ist doch jetzt gerade. Okay, über ein paar Sachen kann ich gerade nicht reden. Auf jeden Fall habe ich dann meine Tochter angezogen und sie eingekleidet und habe irgendwie im Hintergrund gemerkt, wie meine Frau gerade zur Dusche gebracht wird und dann kurz auch der Kreislauf abgesackt ist. Und ich dachte,
du warst voll im Papaglück, du hattest pure Amore, ja, du hast voll. Dieses Wesen da, du hast auch, hattest auch gar keine Angst davor, die jetzt irgendwie anzuziehen. Ich meine, die sind ja auch so winzig einfach.
Ja,
dass man einfach irgendwie erst mal so, oh Gott, das ist ja mega klein einfach. Also das, du warst sofort so, here I am, I'm your daddy.
Ich war im Modus. Ich hab vier jüngere Schwestern. Die jüngste ist 15 Jahre nach mir geboren und ich habe also schon als Teenie habe ich schon Kinder gemacht.
Okay, also du bist
ich
hab ein
Pro.
Ich
habe mir das zugetraut. Das war alles easy. Ich habe nur gemerkt, okay, jetzt ist dieses Wesen da, für das ich 100% verantwortlich bin und das schreit natürlich und ist knallrot und es ist irgendwie hier kalt und irgendwie die Welt ist irgendwie so brutal, ne?
Ja.
Und gleichzeitig merke ich irgendwie hinten, wie die Hebamme nochmal die andere Hebamme zu sich ruft, weil meine Frau geschützt werden muss und und die hat natürlich auch dementsprechend geblutet und so. Fuck. Und das war einfach, und ich sehe das halt alles und denke so, hier ist gerade irgendwas passiert. Und dann haben wir sie halt angezogen und dann kam der Krankenwagen, der meine Frau mitgenommen hat und dann habe ich halt dieses Kind im Arm gehabt und setzte ihn in den Maxi-Cosi und dann hieß es halt, ja, jetzt fährst du noch hinterher. Und dann bin ich da nachts um 3 halt durch Stuttgart gekurvt zur Klinik, die zum Glück wirklich nah dran war und ich war so hin und her gerissen zwischen.
Ganz ehrlich, ich finde, das war auch richtig krass. Also ich finde, wenn du vor allem das erste Mal Eltern wirst, ne? Dann hast du so eine lange Geburt hinter dir. Du bist jetzt gerade Eltern geworden. Und dann musst du dieses Kind schon wieder anziehen und schon wieder ins Auto steigen und schon wieder irgendwo, also ich finde das krass, das ist halt eigentlich schon auch echt ein super stressiges Ankommen, also eigentlich gar kein Ankommen.
Nee, also es war super schön, diese 1-2 Stunden, die wir sie, oder eine halbe Stunde, ich habe keine Ahnung, wie lange es ging, die wir sie auf dem Arm hatten, das war super schön und es war so richtig so dieses, du bist da und wir sind für dich da und du bist das perfekteste Wesen überhaupt. Aber ich war zu dem Zeitpunkt halt einfach schon 26 Stunden wach und dann steige ich da ins Auto und fahre so in die Dunkelheit, weil ich nicht weiß, was mit meiner Frau es ist.
Baby, das
und
hattest
dann,
du dabei.
Und dann geht's noch weiter. Bitte?
Alleine mit dem Baby.
Allein mit dem Baby crazy, bin ich dann hinterhergefahren ins Krankenhaus. Genau. Und irgendwie, da habe ich auch so einen schönen Moment. Ich saß dann im Auto und die Kleine hat dann angefangen immer so zu niesen, weil die halt irgendwie das Fruchtwasser noch rausniesen müssen. Und es war so, ich fahre Auto und es war wie, als würde ich allein fahren, weil die war ganz still. Ganz leise war sie. Und dann habe ich hinten immer so gehört und ich dachte so, das ist dein Kind einfach, das ist dein fucking Kind, wie geil
Boah,
ist das eigentlich?
Ich stell's mir aber auch so krass vor, dann bist du auf alles so eine Stunde nach der Geburt alleine mit dem Kind im Auto, das ist ja auch irgendwie ganz ehrlich so, okay. Hey, Congrats, dass du die überhaupt in die Maxi-Cosi reingebracht hast und die Maxi-Cosi auch ins Auto, weil ich weiß, Alex und ich haben uns damals so saublöd angestellt, ich glaube, wir haben eine Stunde gebraucht, bis wir das, ich hab gar nichts gecheckt.
Ja, also irgendwie, die ganze Zeit war natürlich immer in meinem Kopf meine Frau, ne? Und das Kind war einfach nur Funktionsmodus und irgendwie auch schön und Glücksgefühle, aber natürlich im Kopf rattert es die ganze Zeit. Ich bin gerade nicht für sie da, wo ist sie jetzt, was macht sie jetzt? Und es war mitten im ersten Riesen-Lockdown, sofort im Krankenhaus, warum sind sie hier, was wollen sie hier, aha, hat es einen Grund, Maske aufsetzen, bitte jetzt nicht hier so nah rankommen. Und es war dieses ganze super panische Ding.
Scheiße, man ist ja eh ganz so ein rohes Ei irgendwie, ne, das ist, oh.
Super, super rohes
Ei.
Und dann kam ich da hoch in die Gynäkologie und ich sag immer, die Story haben schon ein paar Leute gehört, dann hat halt Dr. House auf uns gewartet. Also die Chefgynäkologin, die dann kam, die war Dr. House, die war genial medizinisch, aber menschlich hat sie halt echt zu wünschen übrig gelassen. Oh. Ich komme in den Raum, meine Frau liegt da wieder in so einem Stuhl, wieder in der Pose und die Chefgynäkologin kommt da so ein bisschen genervt rein. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Die findet natürlich
wie
eh scheiße.
Wie war
deine
Frau
Mensch,
da eigentlich auch drauf? Ich meine, Entschuldigung, aber die hat gerade ihr Kind geboren und wird dann alleine ins Krankenhaus gefahren, sieht ihr Kind nicht, ich würde durchdrehen.
Also ja, meine Frau ist eine richtige Kriegerin. Also die Geburt war krass. Und dann einfach auch, wie die das alles da gemeistert hat.
Also die war da echt noch voll strong und war so, hey, okay.
Die, ja, ich meine, immer wieder steht im Geburtsbericht, eine Hebamme hat sie noch begleitet und da steht immer wieder drin, dass irgendwie sie schon nervös wurde, unruhig wurde, nach dem Kind gefragt hat,
ja,
irgendwie Müdigkeitssymptome gezeigt hat. Ich so, ja klar, no shit. Aber dann hat die Gynäkologin kam halt rein und setzt sich da vor sie, vor ihre Beine und sagt so, ja gut, dann wird's nächstes Jahr offensichtlich ein Kaiserschnitt. Das ist so der erste Satz. Okay, und wow. ich hab Bam Bam im Arm und das ist alles, es war so hell, so neonröhrenhell, ne? Also einfach, wir kommen aus diesen Kristallstein orangen im Zimmer.
Oh Gott, aus dem Bernsteinzimmer.
Kommen wir echt in dieses Star Trek Raumschiff und dann sagt ist der erste Satz, den wir hören, ja gut, dann also nach dem Motto, dann die können ja keine Kinder mehr kriegen normal. So nach dem Motto, ne? Und mir wurde es schwindelig und ich nehme das Baby und sag, ich muss hier raus, sorry, ich muss hier kurz raus. Bin raus in den Flur und dann war meine Frau plötzlich weg. Und dann hat man mir gesagt, gehen Sie mal hier in diesen Vorbereitungsraum. Und dann saß ich dann in irgendeinem Raum, wo Frauen halt sitzen und ihre Venen alleine aushalten müssen während Corona. Und ich habe halt links und rechts... Das klingt
einfach ein riesiger Albtraum gerade.
Ja.
Vor allem, weißt du, das Ding ist halt auch in dieser Situation, dass man gerade einfach ein Kind bekommen hat und das ist einfach alles nur so, okay, was geht hier eigentlich ab?
Ja, also ich habe nur noch funktioniert und ich glaube, du hattest auch mal einen Gast, der hat auch gesagt irgendwie... dass er auch im Krankenhaus draußen saß und ich wusste, wer von der Familie noch nach Hause kommt. Und so ging es mir da. Also wären wir jetzt vor 100 Jahren auf irgendeinem Bauernhof gewesen oder ich sag mal irgendwo in der Wüste von Namibia, dann hätte das meine Frau, glaube ich, nicht überlebt. Mhm. Einfach so die Tatsache, dass Geburt und
Tod,
das hört man immer in so Märchen, ja. Gell? Ja, der Papa ist allein mit seinen Kindern, weil die Frau bei der Geburt gestorben ist. Und plötzlich saß ich da und dachte so, wir können doch nicht so eine Geschichte sein. Das kann doch jetzt gerade nicht sein. So, es war zu keinem aber Zeitpunkt
jetzt mal,
so, dass
ich
die Lebensgefahr
gestellt hat. Genau, ich wollte jetzt gerade kurz noch mal die Leute da draußen abholen. Also ich bin jetzt auch keine Medizinerin, ne? Aber ein Dammriss, also selbst, glaube ich, vierten Grades, ist jetzt, glaube ich, also in der heutigen Zeit kein Grund.
Wir
aber
waren
ich
ja
glaube,
sofort im Krankenhaus.
Du warst einfach auch so lost und so wusste null, was abgeht. Ich glaube, es war einfach alles zu viel.
So ist es. Und ein Trauma passiert natürlich, das Trauma oder die posttraumatische Stressbelastung, die entsteht ja auch, wenn du deine Gefühle in der Situation, die dir traumatisch vorkommt, nicht mehr handeln kannst. Mhm. Und ich war halt komplett der Boden weggerissen. Und dann war meine Frau plötzlich, wie gesagt, weg. Ich war mit der Kleinen alleine. Und dann saß ich da in diesem Vorbereitungsraum, wo man uns reingesetzt hatte. Und ich habe links und rechts durch die Wände halt die anderen Frauen schreien hören, die gerade Kinder gekriegt haben. Und draußen im Gang war halt einfach nur eine Krankenschwester. Die rannte da einfach den Gang rauf und runter. Und da dachte ich auch wieder, zum Glück waren wir in dem Geburtshaus. Also zum Glück hatten wir quasi eine 1:1 Betreuung und noch eine zweite Hebamme. Hier sitzen gerade drei Frauen, die haben nur eine einzige Schwester irgendwie, die hin und her rennt. Aber die konnten mir halt nicht sagen, wo meine Frau ist. Ich sag dann, ich suche meine Frau, die ist hier irgendwie mit einer Verletzung reingekommen. Oh ja, die wurde gerade weggefahren, sie weiß nicht wo. Dann saß ich in diesem Raum, habe versucht, mit meiner Tochter irgendwie schon mal zu reden und so ein bisschen zu connecten und so. Dann dachte ich immer, die muss doch was trinken.
Oh Gott, das war die ganze Zeit jetzt auch im Kopf, dass ich mir dachte, du denkst dir bestimmt auch so, okay, scheiße, wann hat dieses Kind eigentlich wieder Hunger? Und dann kannst du ja nichts machen.
Meine Nippel waren trocken wie die Wüste.
Ja, fuck.
Naja. Ja, ich konnte nichts machen. Und dann haben die mir so ein Notfallfläschchen gegeben, so schütteln, oben aufreißen, Kind in den Mund stecken, dann trinkt es was. Dann habe ich das Kind wenigstens versorgen können. Naja, und dann kam Dr. House wieder rein, ja. Und ich lege Bam Bam hin in so einen kleinen Wagen da, diese Plexiglaswägen, die da immer hingefahren werden. Und dann fängt die an, mir zu erzählen, ja, also ihre Frau ist gerade im OP, die muss jetzt gerade unter Vollnarkose genäht werden.
Unter Vollnarkose?
Und plötzlich, ja, die war komplett weg. Also die musste richtig krass genäht werden, ja. Und dann sehe ich neben mir, mein Kind erbricht sich plötzlich, liegt auf dem Rücken, fängt an so zu gurgeln und es sprudelt noch irgendwie ganz viel Fruchtwasser raus. Und ich denke nur so, fuck, okay, was mache ich denn jetzt? Und dann sagt die Ärztin zu mir, na gut, dann ist das wohl gerade wichtiger und geht einfach weg.
Das ist jetzt nicht
so nach dem Motto,
dein beschissener Ärzt.
So nach dem Motto, ja doch, so nach dem Motto, okay, ach so, sie wollen mir gerade nicht zuhören?
Wow,
okay, fuck you,
oh mein Gott,
boah,
aber Gerrit, da könnte ich ganz ehrlich, das macht mich Sorge, ich könnte jetzt aufstehen, könnte einen Stuhl klein hacken. Mit meinem Fuß.
Ja, also deswegen, also auch wenn Geburtshaus, man kriegt keine PDA, man kriegt einen Lavendeltee und auch wenn das alles so ein bisschen Kräuterhexen sind, also das Geburtshaus war einfach so gut.
Ich muss jetzt dazu,
so
ich muss jetzt trotzdem
Situation.
Auch nochmal eine Lanze für Krankenhäuser, also aus meiner Erfahrung heraus brechen. Ich glaube halt schon, es ist dann einfach super individuell, ne? Also ich glaube, es gibt einfach immer Erfahrungen, also man kann das nicht alles verallgemeinern, weil ich muss sagen, ich war zweimal im Krankenhaus und war so krass happy und es waren einfach alles sau nett. Es war einfach, ich hasse Krankenhäuser, ich bin härtester Germophob. Ich habe mich gefühlt ich konnte mich zurücklegen, ich hatte das Gefühl, es ist hier alles geil, alle waren saunett. Also hatte halt wirklich total positive Erfahrungen. Und ich habe wirklich das Gefühl, und das finde ich einfach auch dieses Verrückte an Geburten und Elternsein, es ist so krass einfach unberechenbar. Ich glaube, man kann immer irgendwie Glück haben und man kann immer irgendwie Pech haben. Ich glaube, egal wo man ist und ja, ich glaube, es ist, also man kann es nicht verallgemeinern und es gibt halt einfach überall Sackgesichter. Das ist leider so. Das ist,
so ist es. Und wir hatten so eine tolle, also meine Frau hatte danach so eine tolle Hebamme auf Station. Ich will auch überhaupt nicht Krankenhäuser dissen und so. Es war nur in dem Moment, haben wir einfach so 100% das andere Spektrum erlebt. Also wir haben quasi den Clash erlebt von so dieses ganz übertriebene Kräuterhexen, anthroposophische
Streicheln. Ja, und dann bist du auf einmal in so einem steril medizinischen und dann, Raum, wo alle auch noch so, ja, genau, so dann, interessiert sie das jetzt nicht, dann ich muss jetzt leider auch wieder gehen.
So ist es, genau so ist es. Und die war natürlich auch gestresst und die fand natürlich, also hey, wenn ich mir vorstelle, mein Job ist es, irgendwie das, was im Geburtshaus schiefläuft, wieder fixen zu müssen, während gerade drei Frauen gleichzeitig ein Kind kriegen, wäre ich vielleicht auch angepisst gewesen.
Ich glaube, das also, Ding ist halt so ein bisschen, das habe ich auch schon öfter so rausgehört, ich glaube, es ist manchmal wie so ein bisschen so ein Fight gegen Krankenhaus, gegen Geburtshäuser und auch so. Und ich weiß auch von Bekannten, die auch in dem Job arbeiten, dass sie halt schon oft sagen, also sie verstehen einfach überhaupt nicht, wie man eine Hausgeburt machen kann, weil die halt sehen, wie Frauen dann manchmal im Krankenhaus ankommen und dann der Überzeugung sind, das hätte da irgendwie anders laufen können. Auf der anderen Seite denke ich mir zum Beispiel bei eurer Geschichte, wenn dieses Kind einfach so eine Sturzgeburt einfach, weiß ich, wäre das im Krankenhaus anders gelaufen? Wahrscheinlich nicht, weißt du? Also, keine Ahnung. Ja. Ich finde, das ist ganz schwierig zu beurteilen einfach. Deswegen, es ist einfach super individuell. Hey, und so die ist dann wirklich gegangen.
Auf jeden Fall, die ist dann gegangen,
und du hast dann auch nicht gesagt, Entschuldigung, stopp.
Nein, weil ich mich dann erstmal um meine Tochter gekümmert habe und die irgendwie drehen musste und ich hatte jetzt keine Ahnung, wie gefährlich das jetzt ist und dass es normal ist und was weiß ich, dann war die wieder weg. Naja, irgendwann hat mich irgendeine Schwester mit unserer Tochter in das Zimmer geschickt, wo meine Frau dann ankommen sollte. Ja. Und ich dachte nur noch, endlich ein Bett. Ich lege mich mit der Kleinen dahin und wir haben endlich ein Bett, weil dann waren es irgendwann, also ging schon gefühlt auf die 28, 29 Stunden zu, die ich dann zu dem Zeitpunkt halt irgendwie mich halt da um meine Frau gekümmert
hatte.
Auch so
crazy, ich stelle es mir auch so schrecklich vor, du hast da gerade dieses neue Lebewesen und man hat irgendwie nicht wirklich einen Platz, wo man sein kann. Man ist irgendwie so
ist es,
wie so auf der Flucht mit diesem Kind. Das ist, finde ich auch richtig, boah.
Und dann kam ich da ins Zimmer, da war kein Bett. Das Bett hatte sie natürlich im Aufwachraum. Und dann saß ich da auf so einem Stuhl wieder und dachte so, okay, dann schlafe ich halt nicht. Und dann habe ich halt meiner Tochter den Sonnenaufgang gezeigt und ihr erklärt, was wir hier gerade sehen und habe mit ihr einfach geredet. Und das Schlimme war halt einfach, mir hat man noch gesagt, wegen Corona jetzt wieder, sobald ihre Frau kommt, dann geben sie ihr das Baby und dann müssen sie leider gehen. Und ich dachte auch so, jetzt warte ich hier auf meine Frau, die weiß überhaupt nicht, was ihr passiert. Und so halt.
Soll
und
dann kam meine wieder Frau alleine rein. Lassen mit diesem Baby, die kommt gerade aus einer Vollnarkose. So, also ich meine, da kann es ja auch sein, dass einem überhaupt nicht gut geht erstmal oder so. Oder man
die
völlig
war auch vor allem, die war komplett ausgenockt.
Ja, überleg mal.
Die kam an, die hat
erst
die
so eine krasse Geburt, dann die Vollnarkose, dann auch dieser Stress, den man ja auch hat, durch die Angst und so.
Ja,
also,
ja klar, genau. Naja, und dann hatten wir aber zum Glück eine ganz liebe Stationsschwester und dann hat die mir nur gesagt, sie bleiben natürlich jetzt hier, weil meine Frau kam rein, die hat irgendwie gar nicht gecheckt, dass ich im Raum bin, dann habe ich mit ihr geredet, dann hat sie so nach mir gerufen, also die war einfach echt noch ein bisschen ballerballer und dann musste ich aber halt irgendwann gehen, bin nach Hause und dann mussten wir halt warten, bis meine Frau nach ein paar Tagen entlassen werden konnte und dann lag die halt erstmal 11 Tage nur im Bett und dann so nach und nach mit Reha und allem möglichen hat man sie wieder einigermaßen hingekriegt und deswegen sage ich nochmal kurz eine Lanze für Dr. Hausbrechen. Alle Hebammen und Gynäkologinnen und so, die nachher meine Frau untersucht haben, haben immer die Diagnose gesehen, Dammriss 4. Grades, haben dann meine Frau angeschaut und waren immer so, das sieht aber super aus. Oh, also da müssen sich gar keine Sorgen machen. Das sieht ja so toll genäht. Und die waren alle ganz begeistert davon mit der Diagnose, wie das nachher alles wieder aussah. Also da hatten wir Glück im Unglück. Ein bisschen schroff, aber die war auf jeden Fall, verstand ihr Handwerk gut. Und und dann war das einfach so. Die Geburt war einfach dann rum und wir waren erstmal die ersten 8 Wochen im Überlebensmodus und so nach ein paar Tagen habe ich mal abends gesagt, oh Gott, mir wird richtig schlecht, wenn ich an die Nacht denke. Weil unsere Tochter halt einfach irgendwie immer wach war. Die hat halt nie geschlafen. Die war immer wach. Und die musste immer getragen werden. Dann hat sie sich beruhigt. Wenn man sie hingelegt hat, war die wach, hat geschrien. Die hat beim Wickeln das ganze Haus zusammen geschrien. Ich habe irgendwie, wir waren beide nachher schweißgebadet. Irgendwann haben wir rausgefunden.
Wann hat das angefangen, dass die so geweint hat?
Ja, also wirklich nicht mal nach einer Woche. Wir haben ein Video gefunden auf dem Handy, 10 Tage nach Geburt, wo ich mit ihr rede und sage so, na, willst du jetzt wieder die ganze Nacht wach sein oder willst du schlafen? Irgendwie sowas. Also es war schon 10 Tage nach der Geburt, wo die meisten Babys immer noch irgendwie halt, so im Schub, ich sag mal, handelbar sind. Ja. War die halt voll wach und irgendwie, die hat auf jeden Fall daran zu knabbern gehabt, was da passiert ist. Und die hat natürlich auch gemerkt, irgendwie Mama steht nicht auf, also Mama geht's nicht gut, Papa ist irgendwie voll durch den Wind. Und dann, ja, witzige Story, dann hat sie halt das Ganze immer beim Wickeln, das ganze Haus immer zusammengeschrien, bis wir dann also ich habe irgendwann aus Verzweiflung einen Föhn genommen und einfach den so auf sie gerichtet wie so eine Pistole und quasi den Föhn angemacht. Ja. Und dann hat dieses kleine, rote, verkrampfte Wesen Klappe zugemacht, Arme und Beine locker gelassen und im hohen Strahl gepinkelt und einfach nur so dem Geräusch zugehört. Dann haben wir rausgefunden, also Mr. Föhn darf bei keinem Wickeln fehlen.
Das funktioniert bei das ganz, ganz vielen so unser Kindern, das ist echt witzig. Ja. Das ist ja echt funny.
Wir haben sie auch manchmal in der Küche schlafen lassen und die Dunstabzugshaube auf so Stufe 4 gemacht. Ja,
ja, vielleicht also war halt einfach, dass sie brauchte halt einfach wahrscheinlich nochmal was viel Krasseres von außen, was sie irgendwie beruhigt. Weil ich meine, man kann mir schon vorstellen, dass grounded, das für dieses kleine Wesen auch einfach unheimlich stressig war. Ne? Also
ja, und dann hatten wir einfach, ich sag mal, 15 krasse Monate. Also ja, es wurde langsam besser, aber also die hat nicht geschlafen.
Was heißt nicht geschlafen? Hat die tagsüber gepennt?
Die hat tagsüber war sie, hat sie ihre 3 Schlafzeiten gehabt so. Tagsüber ging's, vor allem, weil wir da halt auch wach waren und wir haben sie halt in der Trage rumgetragen. Ja. Die war also nonstop in der Trage. Ja. Nonstop. Also ich bin kilometerweise in der Wohnung, habe ich zurückgelegt. Und dann also mehrmals die Nacht wach geworden. Wenn sie wach geworden ist, immer geschrien, abends 1-2 Stunden geschrien.
Fuck, das ist so belastend.
Die hat keinen Schnuller genommen. Die hat im Kinderwagen hat sie geschrien, den fand sie scheiße. Federwiege fand sie zum Kotzen.
Federwiege
Autofahren,
auch.
Autofahren. Ja, Federwiege auch. Autofahren, da ist die einmal uns sogar hyperventiliert, dass wir dann ranfahren mussten, mitten auf so einer großen Kreuzung in Stuttgart. Und die hat so ganz komische Geräusche nur noch gemacht. Ich habe die aus dem Sitz rausgerissen und habe unter meinen Daumen, als ich sie gehalten habe, habe ich dieses Herz so krass rasen hören. Also die war von allem überfordert. Und jetzt bei Freundinnen von uns, die haben Zwillinge bekommen. Und die eine hat auch so schlecht geschlafen und viel geschrien. Und da sagte die Hebamme irgendwie, manche Kinder haben so eine Regulationsstörung, dass jeder weitere Reiz das Kind noch viel mehr überfordert. Voll viele Kinder brauchen einfach so ihre eine Sicherheitsdecke. Irgendwie bei manchen ist Autofahren, Kinderwagen, Federwiege. Irgendwie manche Kinder haben so das Ding, was ihnen hilft. Und unsere Bambam hatte halt einfach irgendwie, außer ganz eng gedrückt werden an unserem Körper, hat die alles halt irgendwie krass verrückt gemacht. Und jeder Tipp war halt einfach nur so ein Schlag in die Magengrube. Weil, naja, also habt ihr mal Federwiege probiert? Ja. Also, und das Beste ist ja immer, also meine Erfahrung ist ja, entspannte Eltern, entspanntes Kind, wo du auch also gleich die Freundschaft kündigst nach so einem Satz, wenn du halt ein Kind
ja,
hast,
also
das einfach halt irgendwie.
Ja, bei uns sind super entspannt, also unsere Kinder schlafen einfach ja, durch.
Komisch,
na,
gell?
Ja, er macht ihr halt wahrscheinlich einfach was falsch, ja.
Ja, richtig, genau, also dieses Ding, du zweifelst eh, jeden Tag zweifelst du
ja,
daran.
Ja, vor allem jetzt mal ganz ehrlich, ne, ja. Aber der Punkt ist, und das habe ich auch schon gleich oft erzählt in diesem Podcast, diese Broschüre, bitte schüttel sie ihr Kind nicht. Und Alex und ich waren immer so, what the fuck, wer schüttelt denn seinen Scheiß, also, warum liegt das hier, sie sind scheiß. Aber wenn du halt wirklich ein Baby hast, was einfach richtig viel schreit, dann kommst du irgendwann als Eltern an einen Punkt, wo du dir wirklich denkst, ich kann nicht mehr. Dieses Kind
muss jetzt aufhören
zu schreien. Wirklich, also unser zweites Kind war auch echt, hat auch viel geweint am Anfang und so weiter. Und ich glaube, die war weit davon weg, eine Regulationsstörung zu haben, aber es war trotzdem echt viel. Hey, ich musste manchmal dem Alex, ich habe dem das Kind gegeben, gesagt, ich kann nicht mehr, bitte nimm das Kind jetzt, ich kann mir nichts mehr garantieren, ich bin fertig.
Und ihr hattet sogar noch eins schon. Also ich denke mir immer so, hey, krass. Also
was wolltest du gerade sagen?
Wir haben uns auch oft, wir haben oft geheult. Also dann habe ich sie genommen und meine Frau hat sich erstmal ausgeheult. Oder ich habe sie meiner Frau gegeben und lag erstmal nur auf dem Boden abgeheult. Oder ich saß auf dem Klo und habe geheult. Scheiße. Also wir hatten echt keine Kraft mehr.
Ja.
Wir sind manchmal, um Mitternacht sind wir noch raus über die Felder gelaufen. Bei Pennen konnten wir eh nicht. Ich meine, es war einfach krass. Ich wollte noch gerade irgendwas erzählen, aber es kommt mir vielleicht gleich wieder. Ich habe gestern
mit
meiner Frau darüber gesprochen.
Ja, bitte nicht schütteln, aber da waren wir gerade, also wo man wirklich
hey, das wollte ich noch sagen. Ey, so sowas, also es ist richtig dark und ich hätte es nie gemacht.
Ja.
Aber man steht manchmal da und denkt sich, ich will einfach nur, dass Ruhe ist.
Ja.
Und dann denkt man manchmal so Sachen wie, einfach jetzt unter den Wasserhahn halten oder einfach nur ein Kissen ins Gesicht drücken. Also ich habe es nicht gemacht, aber es kommen so Gedanken hoch.
Ja, aber weißt du was, ich finde es cool, dass du das sagst, weil es einem so an die Substanz geht. Und man so wirklich denkt, ich sterbe gleich selber, ich kann nicht mehr, ich bin müde.
Ja, ich genau,
es macht mich, dieses Geschrei macht einen fertig. Und auch, weil man dieses Kind ja eigentlich so liebt und diesem Kind ja eigentlich helfen will und nichts hilft, nichts.
Ja, und es ist im Stockdunklen, ist es halt auch irgendwie einfach nur dieses Wesen, was sich von dir wegdrückt und was nonstop schreit.
Man ist immer so hilflos.
Am nächsten Morgen, schämt man sich, dann sieht man dieses perfekte Gesicht und diese kleinen Finger und denkt sich einfach nur so, ich werde alles dafür tun, dass dir niemals jemand wehtut. Aber nachts denkt man sich so, ein Kissen ins Gesicht drücken, damit ich endlich Ruhe habe. Das ist halt einfach erschreckt einen so krass.
Ich weiß voll, was du meinst. Ich hatte auch einmal einen Moment, das habe ich auch nie vergessen. Da war ich dann so geladen, ich war so hilflos und ich wusste nicht mehr, was ich meine. Ich habe dann dem Alex das Kind gegeben und bin zum Wäscheständer und habe den Wäscheständer einfach geschüttelt. Ich stand am
Wäscheständer
und habe diesen Wäscheständer geschüttelt, weil ich mir dachte, ich kann nicht mehr, es macht mich fertig, wieso weint die ganze Zeit? Ja, und genau, und dann ein paar Minuten später denkst du wieder so.
Und dann wieder da auf Instagram wieder zeigen, dass man eine coole Mom ist. Ja.
Nee, aber weißt du was? Ich finde, es ist halt auch eine coole Mom oder ein cooler Dad, weil man einfach, das ist normal. Und ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der nicht einfach so Momente hatte. Das ist einfach, es ist
und
fucking normal.
Damals,
ich fand es weird, irgendwie so emotionslos zu sein. Ich fand es auch weird, da nicht ehrlich zu sein. Also ich finde, das gehört einfach dazu. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass du dein Kind nicht über alles liebst und das Beste gibst als Eltern. Ne? Es ist halt einfach, man ist halt auch noch ein Mensch und es gibt halt einfach manchmal an die Substanz.
Ja, und deshalb danke für deinen Podcast. Damals, als du mit Basti das Live-Ding in Stuttgart hattest, sind wir nachher zu dir hin und haben gesagt, danke für den Podcast, weil irgendwie endlich mal jemand Gästinnen einlädt, die ja auch mal über sowas reden irgendwie. Und deshalb habe ich auch gedacht, ich muss da irgendwie meine Story erzählen. Also wir hatten Autofahrten, da hat die sich heiser geschrien.
Scheiße.
Die war einfach heiser danach. Dann bin ich ausgestiegen und habe einfach einfach auf diese Heizung eingedonnert, weil ich irgendwas kaputt schlagen wollte. Es war,
weil man so frustriert
so
ist einfach, ne? Weil man denkt sich so...
Ja, weil man nichts kann.
Ja, man ist hilflos halt einfach, ja. Hat irgendwas geholfen außer der Föhn?
Nur tragen. Nur tragen. Morgens zwei Stunden, nachts eine Stunde. Ich hab so viele Podcasts gehört in der Zeit und ich habe irgendwie 20 Kilo abgenommen, weil ich quasi nicht geschlafen habe und nur im Kreis gelaufen bin und dann noch 100% gearbeitet habe. Man darf nicht vergessen, also wir haben ziemlich viel Hate abbekommen, aber für Lehrer und Lehrerinnen war Corona auch ziemlich krass. Wir mussten richtig unter krassen Bedingungen. Ich hatte Abschlussklassen, das sind ja auch meine 30 eigenen Kinder gefühlt.
Ja.
Ich wollte, dass die einen guten Abschluss machen. Dann plötzlich heißt es, alle müssen nach Hause. Wie kriege ich die jetzt auf die Prüfung vorbereitet in 2 Monaten? Und ich habe mich da voll verrückt gemacht. Ich habe mich zu Hause verrückt gemacht. Ich bin so schnell, wie ich konnte, nach Hause, um irgendwie dieses Kind wieder abzunehmen. Und ich dachte irgendwie, hey, meine Frau, es ist die Supermama schlechthin, die ist dafür geboren, Mama zu sein. Und die ist ja auch Grundschullehrerin und hat immer schon gebabysittet. Meine Frau checkt es einfach so krass, wie man mit Kindern umgehen muss, intuitiv. Die war wahrscheinlich gar nicht so krass gestresst. Ich habe es ihr ziemlich immer so unterstellt. Aber ich saß dann in der Schule und dachte so, ich kann doch nicht hier sein. Zu Hause ist die Hölle los. Und wenn ich zu Hause war, dachte ich immer nur daran, wie ich jetzt irgendwie in der Schule allen gerecht werde. Und dann 8 Wochen nach der Geburt sind wir ins Geburtshaus und das soll eigentlich so ein schöner Abschluss sein. Man liest dann den Geburtsbericht gemeinsam. Und ich bin da rein und ich rieche diesen Raum und Gerüche sind ja ganz starke Trigger und ich rieche den Raum und plötzlich kamen so viele Erinnerungen zurück. Ganz furchtbare Bilder, Schreie, die ich gehört habe, Sachen, die ich gesehen habe. Mir ist richtig schlecht geworden und ich war so froh, dass unsere Tochter wieder so unruhig und weinerlich wurde, wie sie eigentlich immer war, dass ich so als Alibi sie auf den Arm nehmen konnte und mit ihr so ein bisschen in den Nebenraum gehen konnte. Ich habe die echt so als Schutzschild genommen, weil ich habe gemerkt, oh Scheiße, mir geht's richtig schlecht hier drin. Aber das soll doch gerade so der schöne Abschluss sein und so. Und wir haben dann noch so eine Holzplakette irgendwie bemalt und die wurde da aufgehängt zu all den anderen 100 Babys, die da geboren wurden und so. Aber das war der Tag, wo ich gemerkt habe, mir ist irgendwas Krasses passiert. Und kurz darauf ging es los mit so Angstattacken, dass ich manchmal einfach so das Gefühl hatte, ich sterbe jetzt, ich muss einfach wegrennen oder mir wird schwindelig oder ich muss mich übergeben oder so aus dem Nix einfach Menschen nicht mehr ertragen und das in meinem Beruf. oder auf einer Geburtstagsparty. Ich habe mich monatelang darauf gefreut, das erste Mal, als ich rauskam und ich musste von dieser Party, ich bin weggerannt. Also ich habe mich aufs Klo entschuldigt, habe gedacht, ich muss mich übergeben, ist nichts gekommen. Dann habe ich gedacht, ich muss nach Hause und ich konnte nicht in die U-Bahn einsteigen. Ich bin 3 Stationen lang gejoggt, weil ich einfach so viel Angst hatte. Krass. Ich musste es irgendwie einfach loswerden. Mhm. Das hat mich immer wieder eingeholt. Ich habe morgens in der Bahn plötzlich Bilder gesehen von der Geburt, die waren so vor meinem Gesicht und gingen nicht weg, egal wo ich hingeguckt habe. Habe ich einfach also Sachen gesehen, die ich nicht sehen wollte. Dann, wenn wir dann irgendwie Filme geschaut haben, wo Leute dann in den Kreißsaal geschoben wurden, also es war auch keine geile Idee, Grey's Anatomy zu schauen irgendwie im ersten halben Jahr, aber immer wenn ich sie nur sehe, eine Frau, die irgendwie schreiend mit gespreizten Beinen irgendwo reingeschoben wird, also entweder habe ich sofort angefangen zu heulen oder ich habe mir die Ohren und die Augen zugehalten und einfach, also ich hab so richtig Angst gehabt, weil ich dachte, wenn ich daran erinnert werde, was uns passiert ist, dann muss ich irgendwie sterben. Also ich habe irgendwie, also es hat, war mit mir so,
also es hat
mir
einfach voll so die, volles Angst. Trauma, die ausgelöst, diese ganze
voll,
Geschichte.
Voll, hey, und das habe ich gar nicht gecheckt zuerst. Mhm. Ich bin dann in eine Therapie gegangen und das war so ein Coaching, systemische Therapie-Ding. Und die Frau sagte mir, ey, sie sind 150% Papa und 150% Lehrer. Und sie steuern gerade auf ein krasses Burnout zu. Und diese Angstattacken sind einfach nur ein Zeichen ihres Körpers, dass sie sich gerade komplett überlasten. Mhm. Und dann haben wir so erstmal ganz lang daran gearbeitet, mein Leben irgendwie so ein bisschen zu entschleunigen und Oasen für mich zu schaffen, wo ich wieder aufladen kann. Aber ich bin diese Gedanken nicht losgeworden und ich habe krasse Ängste entwickelt. Und ich habe
so Ängste, dass irgendwie aber auch was so passiert oder...
Mega, also alles. Ich hatte konstant, einfach so eine Grundangst. Ich habe eh immer so ein bisschen auch so eine leichte Phobie vor Keimen, aber daraus wurde eine richtig krasse Magen-Darm-Phobie, dass wenn auch nur ich in einem Buch gelesen habe, dass jemand sich übergeben hat, dass ich immer dachte, ich werde jetzt krank. Und ich saß bestimmt Monate, halbes Jahr lang, saß ich jeden Abend da und hatte das Gefühl, dass heute alle krank werden. Und dann habe ich darauf gewartet, dass alle krank werden. Oder ich habe irgendwie wie im Albtraum so die Gewissheit gehabt, heute Nacht wird unsere Tochter kotzen. Und was machen wir dann? Dann habe ich dieses Babyphone angestarrt und darauf gewartet, krass, dass sie einfach im Bett sitzt und sich ergibt.
Also wirklich schon irgendwie auf einem Level, wo es einfach nicht mehr cool ist. Weil ich kann mich schon auch noch daran erinnern, als ich dieses Burnout hatte, dass ich auch Angstgedanken hatte, ganz weird, die hatte ich vorher noch nie. Und mir komische Sachen ausgemalt hat. Ich oft irgendwie auch an der Ampel stand, mir dachte, okay, was ist, wenn jetzt ein Auto in uns reinfährt? Was ist, wenn ein Blumentopf von dem Balkon irgendwie in der Stadt irgendwie auf uns runterfällt? Ich habe überall eine Gefahr gesehen, hatte auch irgendwie einfach so komische Ängste. Mhm. Aber ich meine, ich konnte sie trotzdem immer noch irgendwie, konnte mich immer noch davon lösen. Mhm. Aber du warst ja wirklich gar nicht mehr in der Lage, auch da also irgendwie das von dir wegzuschieben, gemerkt, zu sagen, okay, come on, das war einfach eigentlich überwältigend irgendwie, ne? Bei dir.
Ich konnte nicht mehr an was anderes denken. Also ich war komplett beherrscht von Angst. Ich hatte von morgens bis abends das Gefühl, ich kipp gleich um oder ich muss mich übergeben. Also
hätte
deine
Frau das so weggesteckt?
Für die war das schlimm.
Schon, oder?
Das tut mir auch wahnsinnig leid. Also für die war es schlimm, mich so leiden zu sehen. Ich wurde immer dünner, ich konnte nichts mehr essen. Ich hatte den Spaß am Essen verloren, weil ich überall Lebensmittelvergiftung gesehen habe oder irgendwie die Angst davor hatte. Also ich war so richtig besessen davon und ich habe immer weiter abgenommen. Ich habe mich in der Schule, weil ich so übermüdet war, ich habe mich eigentlich nur noch von Energy Drinks und Schokolade ernährt. Das ging irgendwie immer in kleinen Portionen. Und ich habe trotzdem irgendwie gefühlt, dann irgendwann alle 2 Tage ein Kilo weniger gehabt. Alter. Und meine Hosen sind mir runtergerutscht und ich wurde einfach immer dünner. Mir ist mein Ehering einfach abgefallen. Ich habe Müll rausgebracht und der Ehering war weg. Dann musste ich in die Mülltonne kriechen und mein Ehering wieder rausholen. Also
okay, wow.
Mein Papa hat, glaube ich, gesagt, irgendwie, also wenn Männer heiraten, dann muss man den Ehering schon bald vergrößern lassen. Ich musste meinen beim Juwelier irgendwie dann 5 Jahre nach der Hochzeit musste ich meinen Ehering halt dann verkleinern lassen. Irgendwie hat der Juwelier auch noch nicht so oft gehabt. Also
wie
ich bin
du
einfach
da
richtig.
Raus? Oder hat es sich dann irgendwann noch mal so richtig krass, also zu dem Zeitpunkt, dass du wirklich irgendwie nur noch, weiß ich nicht, rumvegetiert bist?
Zu dem
bist?
Zeitpunkt hatte ich dann schon diese Therapie und wir haben einfach versucht mit Ernährungstagebuch, Gefühltagebuch, mit, wir haben gemerkt, ich brauche in der Woche meine Zeit für mich. Also ich bin ein Typ, der nur wieder aufladen kann, wenn er irgendwie alleine ist und sich für niemanden verantwortlich fühlt. Das war, was mich so auch kaputt gemacht hat, war dieses dauernde Verantwortungsgefühl, dass ich irgendwie denke, ich muss erstmal allen alles recht machen und erstmal für alle da sein und dann am Schluss für mich. Und das geht halt nicht mehr, wenn du ein Kind hast. Und ich habe einfach komplett meine ganzen Hobbys aufgegeben und meine Zeit für mich. Und wir haben ziemlich schnell in der Therapie gemerkt, ich brauche einfach so diesen einen Nachmittag oder einen Abend die Woche, wo ich mal kurz alleine bin. Und,
ist dir das dann leicht gefallen, das auch wirklich so zu machen? Weil, also ich habe zum Beispiel auch, also nicht jetzt so krass extrem, aber habe halt auch voll vergessen, dass ich auch noch halt da bin und halt auch noch meine Zeit brauche und hatte auch immer so ein krasses Verantwortungsgefühl und bin halt auch so krass gerne Mama, Das ist für mich wirklich, ich dachte mir so, nee, aber ich will immer mit den Kindern sein. Ich liebe das ja auch, ne? Aber man braucht ja trotzdem auch nochmal einfach eben einen Moment für sich, um einfach mal wieder aufzuladen.
Und das hat mir zu dem Zeitpunkt, ging es mir schon so schlecht, dass mir das, ich kam nach der ersten Therapie nach Hause und habe gesagt zu meiner Frau, hör zu, du weißt, wie scheiße es mir geht. Also sie hat sogar die Therapie für mich organisiert. Ja. Ich lag eines Abends, lag ich im Bett und habe gesagt, ich fühle nichts mehr. Ich habe keine Gefühle mehr. Ich lieg hier und habe keine Gefühle. Scheiße. Und dann hat sie meine Mutter angeschrieben, die hat auch Therapieerfahrung, und hat sie gefragt, was sie tun soll. Und als ich dann nach einer Panikattacke, die ich in einem sozialen Setting hatte, auf einer Kollegenfeier, als sie nach Hause kam und sagte, mit mir stimmt irgendwas nicht, hat sie gesagt, hier ist eine Nummer, ruf da an.
Okay.
Also meine Frau, wieder perfekte Partnerin, die hatte quasi schon alles vorbereitet und hat gesagt, okay, guck mal hier, ich habe mich um alles gekümmert, ruf da an. Und weil es privat halt war, also erstmal auf Selbstzahlerbasis, habe ich dann kurze Zeit später schon den ersten Therapietermin gehabt.
Gott sei Dank.
Und da ging es ziemlich schnell darum, was erwarte ich eigentlich immer von mir und wie würde ich, wenn ich mich selber sehen würde, wie würde ich da mit einem anderen Vater reden? Und dann würde ich dem anderen Vater würde ich sagen, Alter, du musst nach dir gucken, du gehst kaputt, deine Familie hat nichts davon, wenn du hier durchknallst.
Punkt, ne?
Und dann sagt sie, ja, und warum sind sie zu sich so hart? Wie sieht ein perfekter Tag für sie aus? Und dann habe ich gesagt, ich möchte einfach nur aufstehen und einen ganzen Tag lang machen, was ich will, und am besten alleine. Also ich möchte niemals meine Frau irgendwie verlieren. Ich möchte, dass die abends bei mir ist, aber ich möchte tagsüber einfach machen, was ich will. Ich möchte einfach mal wieder Autonomie haben. Ich möchte einfach irgendein scheiß Playstation-Spiel spielen und einen dummen Film angucken. Und dann, das gibt mir wieder Energie, um die ganze Woche durchzuhalten.
Ja.
Und dann hat sie gesagt, dann müssen sie nach Hause gehen und sagen, sie brauchen diesen Nachmittag oder so. Und jetzt, wir haben den krassen Luxus, das krasse Privileg, vor allem auch in Corona, dass wir mit den Schwiegereltern im Haus wohnen.
Okay, geil.
Und die, ja, und wir waren ja quasi alle komplett isoliert und durften niemanden sehen, aber die Schwiegereltern sind quasi die Personen, die unsere Tochter von Anfang an regelmäßig gesehen haben. Und die hat beim Opa auch erstmal nur geschrien. Und bei der Oma ging es irgendwann, aber sie hat zumindest quasi noch zwei Eltern mehr. Und dann haben wir die Schwiegereltern dazugeholt, haben gesagt dazu, ich knall gerade voll durch, mir geht's richtig scheiße und wir brauchen einen Nachmittag, wo ich mich zurücknehmen kann, weil sonst passiert noch was ganz Schlimmes. Mhm. Und dann haben die gesagt, auf jeden Fall, und dann haben wir ausgemacht, dass ich einen Nachmittag die Woche aus der Schule nach Hause kommen kann, wann ich will. Und wenn ich bereit bin, und dann kann ich mich zurückziehen in ein extra Zimmer und einfach für mich sein und abends zum Abendessen bin ich wieder dabei.
Und das hilft einfach ungemein.
Und das hat mir sehr geholfen.
Ja. Wie lange hat das dann gedauert, bis geholfen. Es dir besser ging?
Extrem lang. Dann ging es mir, nach einem Jahr oder sowas, ging es mir einigermaßen wieder gut und wir hatten ziemlich viel in den Griff bekommen. Und jetzt vor ein paar Monaten bin ich krass rückfällig geworden. Also jetzt vor ein paar Monaten wurden die Ängste wieder so extrem.
Kannst du sagen, dass es wieder mehr Stress war oder?
Ja, oder vielleicht auch das Gefühl, dass meine Frau irgendwie bereit ist für Nummer zwei und irgendwie so, ich weiß
also
nicht.
Also eigentlich, das wird eigentlich immer ausgelöst durch Stress, ne? Eigentlich, so durch psychischen Stress.
Ja, es kam auch so ein bisschen, es kam irgendwie aus dem Nix, aber plötzlich, ich habe viele Sachen in meinem Leben aufgegeben, die für mich Stressfaktoren waren, aber plötzlich konnte ich nicht mehr vor Schulklassen stehen. Also plötzlich stand ich vor Schulklassen und habe Lampenfieber bekommen, wie Leute, die nicht vor Menschen reden können. Aber ich konnte immer vor Menschen reden. Mhm. Ich moderiere jeden Abend, wenn wir Kollegen feiern haben. Ich habe schon eine freie Trauung gemacht. Ich kann voll labern und Leute entertainen. Und mein Job ist es, einfach 45 Minuten lang irgendwie Kindern was beizubringen. Und ich stehe vor einer Klasse und fühle mich wie in einer mündlichen Prüfung. Und ich habe gemerkt, ich habe das falsche Thema gelernt. Ich stehe vorne und mir wird kotzübel und ich denke, also entweder wirst du hier vor allem ohnmächtig oder du reierst hier einfach in den Vortragssaal rein oder du rennst raus. Und dann habe ich der Klasse gesagt, mir ist gerade schlecht, geht nach Hause, ich kläre das mit der Schulleitung und dann bin ich rausgerannt und musste mich erstmal beruhigen. Also es fing an, dass mein Job darunter gelitten hat. Und dann habe ich meiner ersten Therapeutin gesagt, ich brauche was anderes. Das war jetzt gut, um mein Leben wieder in den Griff zu kriegen und so ein bisschen zu checken, welche Idealvorstellungen habe ich, die ich nicht erfüllen kann. Wie sind meine Erfahrungen mit meiner eigenen Mutter und wie prägt das Bild, was ich von meiner Frau habe. Das war alles schön und gut, aber ich brauche jetzt irgendeine Verhaltenstherapie und Medikamente, dass ich meinen Alltag bestehen kann. Und das hat voll was geholfen. Ich bin jetzt seit ein paar Monaten nehme ich Antidepressiva. Ich habe zuerst zwei Medikamente gleichzeitig verschrieben bekommen. Eins, um mich mal generell wieder zu beruhigen, weil ich auch gar nicht mehr geschlafen habe, weil ich nachts immer da lag und versucht habe, beim kleinsten Geräusch meiner Tochter zu schauen, was ist.
Gerrit, I am so
und,
sorry.
Ja, es klingt so bekloppt, weil es
nee, ist. Nee, ich finde, so das klingt überhaupt nicht bekloppt. Irgendwie. Ich finde es nur einfach so krass, was eine Lebenssituation einfach mit einem machen kann. und wie man sich dann wirklich
man
so...
Man fühlt sich halt bekloppt.
Ja, aber das ist so schade und ich habe irgendwie die Hoffnung, dass es gerade, dass wir in einer Zeit sind, eben weil Leute das ehrlich kommunizieren und weil Leute sagen, ey, mir geht's scheiße, ich struggle, ich habe Angst und so, das ist halt einfach irgendwie, es geht so vielen Leuten so. Ja. So vielen. Und das ist einfach, es gehört manchmal zum Leben vielleicht irgendwie dazu, dass man einfach durch Phasen geht, die einfach beschissen sind, aber die auch wieder werden können, ne? Aber man braucht halt manchmal einfach Hilfe und Unterstützung.
Voll. Und das ist auch mein, also ein bisschen meine Message.
Ja.
Das ist echt meine Message. Also die Medikamente haben mich voll beruhigt. Ich habe irgendwie zum ersten Mal wieder geträumt seit 3 Jahren. Also ich habe so tief geschlafen, dass ich überhaupt was träumen konnte, so richtig. Das war mega krass. Und ich, so Medikamente knallen halt schon ganz schön rein, ne? Antidepressiva sind, also. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so richtig gemerkt habe, wie krass Medikamente, vor allem im Kopf, also auch ein bisschen spooky, gell, die so deine ganze Stimmung irgendwie verändern. Aber als sie angefangen haben zu wirken, ich konnte plötzlich wieder bei Kollegiumskonferenzen mich wieder zu Wort melden. Ich konnte einfach ewig lang nichts sagen, jetzt konnte ich wieder einfach mich beteiligen. Ich wurde wieder ich und das haben Leute auch gemerkt und gesagt haben, ey, du wirkst so gelöst. Und plötzlich, und deshalb bin ich so happy, dass ihr mich jetzt erst angefragt habt, weil ich habe ja schon... Das war ja Mai 2022, wo ich gesagt habe, ich hätte eine Story zu erzählen. Aber ich konnte bis vor ein paar Wochen, konnte ich einfach keinem Menschen von der Geburt erzählen, ohne zu denken, ich muss hier weg oder ich fange an zu heulen oder ich habe das Gefühl, ich werde wieder ohnmächtig. Und jetzt, wo die Medikamente wirken, habe ich zum ersten Mal dann meinem neuen Therapeuten erzählen können, was passiert ist und habe mich so langsam rangetastet an verschiedene Situationen während der Geburt und habe gemerkt, es überlebe ich. Ich kann das erzählen und es ist einfach jetzt was passiert ist. Aber ich dachte immer, ich habe mich so davor gewappnet, dass ich bloß kein Blut sehe, bloß keine Frauen irgendwas über Geburt sagen höre. Wenn jemand sagt, Dammriss, ist mir schlecht geworden. Ich habe so versucht, diesem Thema auszuweichen, weil ich dachte, das halte ich nicht aus. Und durch die Medikamente habe ich gemerkt, dieser Teil in meinem Gehirn war einfach ausgeschaltet. Und ich konnte darüber reden und habe gemerkt, ich überlebe das und jetzt bin ich so froh, kurz darauf schreibt ihr mir und sagt, hey, kommt vorbei, wir hätten endlich mal Zeit für dich und ich denke so, Hammer, also
Schicksal.
Es war einfach so perfekt vom Timing jetzt. Einfach Schicksal.
Hey Gerrit, ich musste wirklich jetzt mal ein Kompliment machen, also es war wirklich, du hast so toll erzählt, ich war hin die ganze Zeit, ehrlich gesagt, voll an deinen Lippen. Ich fand das so schön, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast, die auch wirklich intensiv ist und wo viele Leute, glaube ich, eine Scheu davor hätten, sich da so zu öffnen.
Ja.
Hey, vielen, 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 vielen Dank dafür. Ich hoffe, dass es viele Leute hören, sich denken, hey, I feel you, Bruder. Bruder. Hey, feel you, Garrett.
Bruder. I feel you, Bruder. Hey, und vor allem auch Männer, die denken da draußen, man darf als Mann so nicht empfinden oder...
Jeder darf empfinden, egal...
Genau, so ist es.
Welches Geschlecht man möchte. Ende Gelände.
So ist es.
Das ist einfach Bullshit.
Und hey, wir sind jetzt auch voll involviert und Väter wollen heute mitmachen und wollen dabei sein bei der Geburt und das ist alles voll geil, aber dann muss man ihnen auch vielleicht zusprechen, dass es für manche auch hart ist.
Ja, und es ist halt auch hart. Ja. Also ich glaube, es ist für beide hart, aber ich glaube, manchmal für den Mann sogar noch auf eine andere Art härter, weil der hilflos ist und halt dann irgendwie so der Beobachter ist, von außen sich einfach denkt so, ja scheiße, ich kann eigentlich nichts machen gerade und check auch ehrlich gar nicht so wirklich, was abgeht. Halt auch in Situationen, die vielleicht manchmal einfach komplizierter sind, wo man dann vielleicht den Mann manchmal gar nicht so abholen kann, weil es einfach schnell gehen muss oder so. Also,
so ist es.
Hey, letzte Frage noch für alle, die jetzt gerade zugehört haben. So, wann hat sich das mit eurer Tochter, kann sich die mittlerweile besser regulieren oder ist es schon immer noch?
Ey, das ist ein Traumkind. Mittlerweile kriegen wir die Rückmeldung, dass die so ruhig ist und die ist so lieb und brav. Das Krasse war, mit ungefähr 15 Monaten, das werde ich nie vergessen, 15 Monate, 9 Tage, das war die erste Nacht, wo wir durchgeschlafen haben, als die laufen und sprechen gelernt hat, ist die so ruhig geworden, die hat sich so beruhigt. Also einfach, wo sie jetzt selber ein bisschen zeigen und sagen konnte, was sie will und was sie nicht will und auch selber Sachen holen konnte. Ich glaube, die war einfach krass überfordert und die hat über ein Jahr gebraucht, hier anzukommen. Und es hat natürlich nicht geholfen, dass Papa emotional voll das Wrack war und immer am Ende war. Und die hat das Erste, was die haben, ist Emotionen. Und die merken, die kamen in eine Welt rein, wo alles irgendwie weird war. Keine anderen Kinder gesehen wegen Corona.
Alle waren irgendwie überfordert.
Mama ist irgendwie verletzt. Genau, Mama ist verletzt und Papa ist irgendwie dauernd am Heulen oder aggressiv oder irgendwie verzweifelt und das hat die alles mitgekriegt. Und natürlich war die auch durch den Wind. Also entspannte Eltern, entspanntes Kind, hat zwar wehgetan, aber war vielleicht doch nicht ganz unbegründet. Aber
ja, ich glaube, das stimmt auch nicht immer, weißt du, weil man gerade so die ersten paar Monate, wenn die auch diese Koliken haben und so oder einfach... halt ankomme, ich meine, es ist halt manchmal so, dass die dann 2 Stunden heulen am Abend. Ja. Aber es hat auch einen Unterschied, ob die 2 Stunden am Abend heulen oder die ganze Nacht nicht pennen und heulen. Das ist halt auch nochmal, ne? Also.
Richtig, richtig.
Ja.
Ja, aber Nummer 2 ist auf dem Weg.
Nee.
Und wir.
Woo! Yeah. Congratulations! Genau. Wie geil!
Dankeschön.
Wie weit seid ihr schon?
Und ja, im September ist Termin.
Okay, krass.
Und es wird ein Kaiserschnitt, weil es wirklich von allen Seiten uns abgeraten wurde, das vaginal zu machen. Einfach zu hohe Verletzungsgefahr.
Das ist wieder einfach so krass aufreißt, ne?
Genau. Ja. Aber wir freuen uns und wir hoffen und beten, dass es halt einfach das zweite Kind merkt, ach so, das Universum kreist ums erste. Ich halte mich ein bisschen zurück. Manchmal ist das zweite ist ja manchmal ruhiger, wenn das erste so wild ist und andersrum. Ja.
Hey, aber selbst da, genau. Es gibt keine Regeln. So, also,
es gibt keine Regeln, ja. Aber an manchen Regeln möchte man gerne festhalten und dran glauben. Ja.
Hey, das ist ja das, was das Elternsein einfach so spannend macht, Leute.
Genau.
No rules in the house. Hey Garrett, ich wünsche euch voll alles Gute für das zweite Kind.
Danke dir.
Und hey, vielen Dank, dass du mein Gast warst. Ich habe diese Folge sehr genossen mit dir.